Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Hallo. Willkommen hier in Frankfurt an der Buchmesse. Vor mir sitzt live und in Farbe ein Publikum, ein echtes Publikum. Wie schön. Danke fürs Kommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und für alle am Radio natürlich auch schön, dass Sie mithören. Wir sind live auf Sendung. Wir philosophieren heute also ohne Sicherheitsgeländer. Wir sind in einer riesigen Halle auf dem Frankfurter Messegelände am Stand von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben ein aufmerksames Publikum, aber wir haben natürlich um uns herum auch Messetrubel, Menschen, die mit Büchern durch die Gänge wandeln. Es kann also auch ein bisschen rascheln im Hintergrund. Und neben mir, da sitzt mein heutiger Gast, den will ich jetzt herzlich begrüßen. Es ist der Historiker Frank Trentmann. Willkommen beim Deutschlandfunk Kultur.
Schönen guten Tag.
Und ich darf Frank Trentmann noch ein bisschen näher vorstellen. Er ist gebürtiger Hamburger, aber schon seit vielen Jahren auch eher Weltbürger. Aktuell ist er Professor für Geschichte am Birkbeck College der University of London. Und er ist einer, dem das kurze Format nicht zu liegen scheint. Er schreibt dicke Bücher. Sein letztes hieß Herrschaft der Dinge, die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. 2017 ist es erschienen, über 1000 Seiten. Und ganz aktuell, das erscheint nächste Woche, das Buch Aufbruch des Gewissens, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute. Ich glaube, der ursprüngliche Untertitel war vielleicht auch mal Moralgeschichte der Deutschen. Es geht auch auf 1000 Seiten, sehr spannend zu lesenden Seiten, um eine Geschichte der Moral in Deutschland in den letzten 80 Jahren. Und darüber wollen wir jetzt reden. Herr Trentmann, Sie legen ja diesen Akzent explizit und dezidiert nicht nur auf politische Entwicklungen, sondern auch auf eine Geschichte der Moral. Warum fanden Sie es wichtig, die Geschichte der letzten 80 Jahre nochmals so zu erzählen, unter diesem Blickwinkel?
Vielen Dank. Was mir auffällt als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, aber jetzt seit fast 40 Jahren im Ausland lebt, ist, wie die deutsche Gesellschaft heute durch und durch moralisiert ist. Also eigentlich alle Themen, die man sich vorstellen kann, von der Umwelt über Krieg und Frieden, das Sparen und so weiter und so fort, sind moralisch belegt. Und die Menschen haben sich eine ganz spezifische moralische Identität zugelegt. Als ich mit dem Buch anfing, war es Herbst 2015, also in der sogenannten Flüchtlingskrise. Und in den deutschen Zeitungen gab es ein Hin und Her. Sind wir jetzt geläutert? Haben wir bewiesen, dass wir gute Menschen sind? Andere Journalisten fragen, sind wir wirklich besser als die europäischen Nachbarn? Es wurde vom Weltmeister der Moral geredet. Und irgendwann fiel mir auf, dass es schon irgendwo was Spezifisches ist. Wo kommt das her? Und habe mich dann rangemacht, zu sehen, wie sich die Deutschen remoralisiert haben vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute und versucht, diese moralischen Spannungen und Konflikte einzufangen. Also mir geht es, Sie sagten, die Politik ist natürlich in dem Buch, also Adenauer ist sehr wichtig, Willy Brandt ist sehr wichtig natürlich, aber letzten Endes geht es mir um die Bürger, also Menschen wie Sie und ich und wie Sie im Publikum. Wie sind wir so geworden, wie wir geworden sind? Und mit Grundannahmen unser Verhalten im Alltag, auch in der Gesellschaft, immer wieder uns im Spiegel ansehen und sagen, wir wollen gut sein, wir wollen tugendhaft sein, sind wir es aber?
Ja, das ist eine interessante Perspektive, tatsächlich von den Menschen auszugehen und nicht von den Theorien. Und vielleicht müssen wir, weil wir ja auch eine Philosophiesendung sind, tatsächlich noch mal kurz über diesen Unterschied auch des Zugriffs reden, von einem Historiker und von Philosophinnen. Also es ist ja nicht so, dass Philosophen nicht auch sich für die Geschichte der Moral interessieren, zumindest für die Theoriegeschichte der Moral. Im Hier und Jetzt sind sie natürlich mit der Moral eher normativ unterwegs und überlegen, wie man moralisch handeln und denken sollte und weniger, wie man es tatsächlich tut. Ist das der entscheidende Unterschied oder können Sie vielleicht ein bisschen noch so erläutern, wie aus Ihrer Perspektive dieser unterschiedliche Zugriff auf das Thema sozusagen als Historiker versus als Philosoph sich gestaltet?
Ja, nein, es war auch eine der Freuden an dem Buch zu arbeiten, ist, dass ich quer dann auch Philosophen gelesen habe. Was haben sie zu dem Thema zu sagen? Wie gehen die an die Moral heran? Es gibt den schönen Ausdruck von Derek Parfit, einem britischen Moralphilosophen, der vor ein paar Jahren starb, der die Meinung vertrat, dass die verschiedenen philosophischen Traditionen, also Utilitaristen, die über den Nutzen nachdenken auf der einen Seite, oder Kant-Schüler, die sich mit Pflicht beschäftigen, dass letzten Endes da zwar Unterschiede gibt, aber beide versuchen, nur über andere Wege dieselbe Spitze desselben Berges zu erklingen und dann versuchen, universell gültige Werte darzulegen. Das ist deren Anliegen. Als Historiker habe ich natürlich das Problem, die meisten Menschen, die in dem Buch vorkommen, also Tausende von Bürgern, keine Philosophen sind und letzten Endes ja, philosophischen Maßstäben nicht gerecht werden. Das sind Menschen, die in schwierigen Situationen häufig mit nicht nur einem moralischen Dilemma kämpfen, sondern der ganzen Bandbreite, die die Geschichte so im Rucksack mit sich herumtragen und versuchen zu manövrieren letzten Endes. Und die Manövrierung ändert sich im Laufe der Geschichte. Das heißt, ich als Historiker nehme sehr ernst, dass zu verschiedenen Zeitpunkten es verschiedene moralische Wertvorstellungen gab. Und die muss ich ernst nehmen. Also ich kann nicht einfach sagen, naja, Kant würde das mit einer 4- bewerten. Für mich ist das kein Problem. Es ist eher ein Schatz zu sehen, wie Menschen versuchen, sich in schwierigen Situationen doch immer wieder durch eine moralische Selbstverwisserung neu zu orientieren. Also wenn ich ein Beispiel geben darf.
Gerne.
Damit ich nicht noch als Philosoph ende und in abstrakten Sphären diskutiere. In 1943, kurz nach Stalingrad, gibt es den sogenannten Bombenkrieg. Deutsche Städte werden bombardiert aus der Luft. Die Menschen in den Trümmern fragen sich, warum? Warum werden wir auf einmal mit sogenannten Terrorangriffen angegriffen? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Und wir versuchen, einen Grund zu finden. Und da gibt es eine Bandbreite von Positionen. Die einen sagen, oh, das ist vielleicht die Strafe für das, was wir den Juden angetan haben. Das kommt jetzt auf uns zurück. Auf der ganz anderen Seite gibt es das Argument, na, hatten Goebbels und Hitler ja vielleicht doch recht. Es gibt anscheinend eine Verschwörung gegen das deutsche Volk. Deswegen müssen wir extra hart zurückschlagen und jeden letzten Juden umbringen. Und in der Mitte gibt es christliche Stimmen, die sagen, nee, wenn wir diese Frage stellen nach dem Grund, müssen wir nicht nach dieser Welt fragen, sondern nach Gottes Welt. Das ist Gottes Strafe und hat nicht unbedingt. Das sind ganz andere Denkweisen, die dann die Einzelnen anleiten, was sie im Alltag damit machen.
Mhm. Interessant. Und Sie haben jetzt schon ein Beispiel gegeben und es ist ja tatsächlich so, dass Sie eben über dieses Arbeiten mit ganz vielen Quellen und ganz vielen einzelnen Geschichten auch einen sehr lebhaften Überblick geben über diese Geschichte. Also man ist sehr nah dran an so sehr konkreten Situationen. Sie zitieren auch unendlich viele Briefe, Tagebücher, öffentliche Umfragen, Aufrufe, also alles, was so Alltagsdokumente auch sind. Das ist sehr spannend zu lesen, es ist sehr handfest. Wie muss ich mir so die Arbeit als Historiker an diesem Quellenmaterial vorstellen? Also wo beginnt man überhaupt mit der Suche nach den relevanten Schätzen, wo eben diese moralischen Fragen auch verhandelt werden?
Ja, das ist eine große Herausforderung, aber letztendlich auch eine große Freude. Also für jemanden, der gern in Archiven und mit Quellen arbeitet. Weil es natürlich nicht so ist, dass ich ins Bundesarchiv gehen kann und sagen kann, oh, ich möchte gerne alle Quellen zur Abteilung 3.2 Moral. Bringen Sie mir die bitte. Die Moral ist ja nicht so aufgeteilt. Also Moral kommt vor in den verschiedensten Lebensweisen und verschiedensten Abteilungen. Also man muss querdenken und um die Ecke denken und sagen, wo könnte zum Beispiel Reflexion über Schuld und Sühne, wo könnten die auftauchen? Schuld, es gibt einen Schulddiskurs. Und dann geht der typische Historiker erstmal zum Regal und sagt, ah, Karl Jaspers, Philosoph, hat wichtige Vorlesungen dazu gehalten und das veröffentlicht. Aber das Interessante ist natürlich, Karl Jaspers gibt diese Veröffentlichung, weil er Ordnung als Philosoph, Ordnung in eine recht wirre öffentliche Diskussion geben kann. Das heißt, ich als Historiker frage ich mich dann, wo sind die anderen Stimmen? Und die sind dann verteilt. Also die sind unter anderem in Tagebüchern, das sind öffentliche Reden, die von Schriftstellern gegeben werden, die wir jetzt schon längst vergessen haben, aber die ein volles Theater in München füllen, wo über Schuld geredet wird, wo wir dann über auch lokale Zeitungsreporte die Reaktion des Publikums nachvollziehen können. Das heißt also, man muss, oder so habe ich es gemacht, dass eigentlich ist, die Geschichte in dem Buch folgt schon einem großen chronologischen Rahmen. Das macht auch Sinn, ich glaube, für die meisten Leser, die von einem Punkt zum nächsten wollen, aber jedes Kapitel versucht, bestimmte Themen hervorzustreichen, also Schuld und Sühne, Krieg und Frieden, Pflege und Sorge. Wer kümmert sich um wen? Warum? Mhm. Oder auch Geld und Finanzen. Wie gehen wir mit Geld und Finanzen um? Was ist tugendhaft, was ist verschrien?
Herr Trentmann, die deutsche Mentalität und Moral der letzten 80 Jahre lässt sich ja jetzt ohne die Katastrophe der Nazi-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs und des Holocaustes nicht begreifen. Und Ihr Buch beginnt mit einer wirklich wahnsinnig eindrücklichen Einzelanalyse, nämlich eines Brieftagebuchs eines Soldaten namens Reinhold Reichardt, der ist ab 1943 mit der Wehrmacht im Osten Europas kämpft, wird Zeuge und auch Mittäter vieler Gräueltaten an Zivilisten und er denkt dabei viel über Moral nach. Allerdings, und das fand ich wirklich erstaunlich und interessant, in einer ganz anderen Weise, als wir es heute tun würden. Es tut sich bei diesem Einstieg ein moralisches Universum auf, was ein vollkommen anderes ist, als wir es kennen, und ein Blick oder vielleicht auch ein Verständnis eines Universums erlaubt für uns heute, was wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen können. Können Sie das kurz beschreiben und vielleicht so ein bisschen einführen und erklären, was da passiert mit solchen Soldaten im Zweiten Weltkrieg?
Ja, gerne. Also diese Fallstudie, auf die Sie hinweisen, stammt letzten Endes aus einem sehr, sehr langen, detaillierten Tagebuch, das ein junger deutscher Offiziersanwärter seit Ende 1942 führt, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, der sich freiwillig meldet, also mit Stolz und Enthusiasmus im 1942, als die deutsche Armee kurz vor Moskau steht und seinen Teil dazu tun will. Und wird dann eingezogen, ein paar Tage nach der Niederlage in Stalingrad, kommt in der Kaserne an, wo auch Kameraden aus Truppen in Stalingrad verloren gegangen sind. Also muss man sich vorstellen, nicht diese Ernüchterung. Und wird dann selber mit seinen Truppen im Balkan eingesetzt und wird dort sowohl Zeuge von Verbrechen, Kriegsverbrechen, ist aber auch complicit, mitverantwortlich, mitschuldig letzten Endes, weil er gelegentlich einfach nur wegguckt und sagt, also okay, hier wird wieder Gräueltaten sind. Und häufig täglich oder wöchentlich reflektiert er über seine Rolle im Krieg und versucht, sein eigenes Selbstbild eines edlen Ritters, der stolz ist, Deutscher zu sein und glaubt, er kämpft in einem gerechten Krieg, aufrechtzuerhalten, obwohl der Alltag, den er durchmacht, immer wieder Verbrechen und Gräueltaten anwirft. Und glaubt es aber so hinzukriegen. Und letzten Endes ist das Tagebuch so ein sehr ausführlicher Beweis, wie zu dem damaligen Zeitpunkt viele Deutsche es schafften, ein Selbstbild und ein gutes Gewissen aufrechtzuerhalten angesichts der eigenen Verstrickung in diesen Taten. Und mein Argument ist, dass wir in dieser Fallstudie, das ist ein bürgerlicher, protestantischer junger Mann, sehen können, wie viele Deutsche über sich selbst in erster Linie nachdachten. Also die Gräueltaten passieren, die werden auch berichtet, aber letzten Endes geht der Blick immer zu sich selbst, in sich selbst hinein, also solipsistisch, und versucht die eigene Motivation und das eigene Lebensbild zu reinigen und das aufrechtzuerhalten. Es gibt kaum Momente von Mitleid, Empathie oder die Fähigkeit, sich in die Person eines anderen oder eines Opfers hineinzusetzen. Und das hat mich sehr fasziniert, weil in der Philosophie, insbesondere im 18. Jahrhundert, in der Aufklärung, es natürlich irrsinnig viele philosophische Versuche geht, sich zu überlegen, wie entsteht Mitleid. Und Mitleid wird so als natürliche, menschliche Komponente definiert. Und David Hume und Adam Smith eben diese Figur des Spectators entwickeln, also die Fähigkeit, die wir eigentlich haben, uns von außen selber anzusehen und uns in andere Personen hineinzusetzen und daher Mitleid zu entwickeln. Und das hatten eben, also dieser Soldat überhaupt nicht. Es war eine ganz fremde Sichtweise. Und ich sage nur nicht, alle Soldaten sind so. Er ist in dem Sinne auch kein Perpetrator. Also er ist nicht bei den Einsatzgruppen. Noch ist er Opfer. Also wir haben so eine Mischsituation in dem Tagebuch. Und ich sehe das dann später, also in der Forschung wird es dann klar, wie eben in vielen Szenarien und vielen Entwicklungen es immer wieder diese Art deutschen Blick gab, der sehr solipsistisch ist. Und was mich dann interessiert, ist, wie in den Nachkriegsjahrzehnten es Versuche gibt, den Blick zu erweitern. Mhm. Ganz bewusst den Bürgern zu lehren und einzustudieren, wie kann ich mich mit den Armen, zum Beispiel in der sogenannten Dritten Welt, identifizieren. Das ist also höchst interessant, wie versucht wird in der Gesellschaft, diesen moralischen Blick, also diese Reorientierung, den Blick zu ändern, sodass Mitleid und Empathie kultiviert werden kann.
Das ist wirklich spannend, weil es sozusagen von dieser, Sie sagen solipsistisch, aber dieser nach innen gewandten ethischen Selbstthematisierung, die ja auch so eine Art von Heldenmoral ist, das fand ich auch nochmal daran interessant, weil das quasi auch sozusagen einer älteren Ordnung gehorcht, einem Ideal von Ritterlichkeit im Krieg, also solche Motive tauchen dann noch auf. Wie das dann aber in gewisser Weise, einerseits sagen Sie, es wird erweitert oder es gibt diese aktiven Versuche, andererseits kommt es aber auch immer wieder, dieser nach innen gewandte Blick. Also das Kapitel endet damit, dass Sie sagen, was aus diesem solipsistischen Gefühl der moralischen Überlegenheit wurde, ist ein Hauptthema dieses Buches. Und ja, die Frage ist, was wurde daraus?
Ja, das ist also, ich glaube, auf Deutsch sagt man, es gibt schon so einen Hickhack. Also es gibt Versuche, den Blick zu erweitern. Die Kirchen, die Entwicklungsarbeit, europäische Bewegungen, auch ökologische Bewegungen versuchen also Menschen zu zeigen, dass sie nicht nur über ihre eigene Situation nachdenken müssen, sondern dass sie mitdenken müssen, was die Konsequenzen ihres Handels sind für andere Menschen. Aber dieser Zirkelschluss gelingt häufig nicht. Das sehen wir in fast allen Bereichen, selbst bei der Umweltbewegung, dass es häufig um die eigene Tugend geht, nicht unbedingt, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Auch bei Debatten zu Krieg und Frieden gibt es weiterhin diese Spannung. Es gibt pazifistische Bewegungen, die über Opfer nachdenken. Aber es gibt natürlich auch Bewegungen, und das wissen Sie alle in der heutigen Zeit, wo einfach Leute sagen, nee, was hat das mit uns zu tun? Das geht uns ja nichts an. Das ist irgendwo da draußen passiert das. Wir sollen uns um uns selbst kümmern. Also diese Spannung wird nie ganz aufgelöst, aber ich würde schon betonen, dass sich die Schwerpunkte verschieben. Also die deutsche Gesellschaft ist nicht mehr so solipsistisch, wie sie im Zweiten Weltkrieg war.
Sie haben schon darüber gesprochen, über diese Frage nach Schuld und Sühne. Karl Jaspers ist natürlich für die Philosophie ein interessanter und zentraler Bezugspunkt, auch wenn man über die Nachkriegszeit nachdenkt. Aber es gibt ja da viel mehr, was Sie eben auch in den Quellen finden und aufarbeiten. Die frühen Diskussionen über die Schuld, die zeigen ja doch recht eindrücklich, dass es vielfach nach innen gewandt ist, der Blick. Also tatsächlich weniger über die Opfer nachdenkt. Der Holocaust wird ja auch erst später zum zentralen Signum der Katastrophe, sondern erstmal ist es eine Frage, ob das vielleicht sogar ein theologisches Problem ist. Also es gibt diese ganzen christlichen Stimmen, die eben zu Einkehr aufrufen, aber wirklich jetzt auch im Sinne einer Rückkehr zum christlichen Glauben, also etwas fast Vormodernes. Das scheint erstmal zu dominieren, fast die Nachkriegsjahre. Ist das richtig?
Ja, das ist höchst interessant. Also wir haben von einer Philosophin, Hannah Arendt, die nach Deutschland zurückkehrt 1949, diesen berühmten Aufsatz, in dem sie bemerkt, wie stumpf die Deutschen eigentlich doch sind, zeigen keine Gefühle, haben anscheinend überhaupt kein Schuldbewusstsein und wie sie sich als Jüdin dann natürlich darüber kritisiert. Was ignoriert wird, ist, dass sie das in 1949 macht. Das sind 4 lange Jahre inklusive Entnazifizierung, dass wir aber im gegen Ende des Krieges eine viel breitere und interessantere Schulddiskussion haben. In vielen öffentlichen und auch in vielen privaten Bereichen. Und die individuelle Schuld gegenüber Gott und Erbsühne und Ähnliches spielt da eine ganz zentrale Rolle. Also ich habe dieses wunderschöne Quelle einer Frau, die heißt Susanne Vogel, die 1947 ihre Cousine in Amerika schreibt. Lange Briefe und sagt, also diese ganze Schulddiskussion, lass uns das mal ad acta legen, das führt zu überhaupt nichts. Jetzt werden wir in Deutschland wieder als Schuldige gesehen, wie schrecklich doch das alles ist. Und man liest das so am Anfang und denkt, ah, jetzt schon wieder, die Deutschen sehen sich selber als Opfer und man will es beiseite legen. Und dann stellt sich heraus, dass die schreibende Frau, die junge Frau, Jüdin ist, Überlebende, dank einer Mischehe, ihren Vater verloren hat, der Selbstmord begeht, um nicht deportiert zu werden. Die Cousinen verliert, die im Konzentrationslager. Und dort spricht sie eben über, was ihrer Meinung nach die richtige Schulddiskussion sein sollte. Also ein wirkliches Opfer. Und das ist höchst interessant. Und für sie, was zählt, ist, dass alle Menschen Schuld mit sich tragen. Sie sagt zwar, es gibt eine Hierarchie, nicht? Also die Rote Armee, die Frauen vergewaltigt, die haben Schuld. Und die Nazis sind noch viel schlimmer, aber letzten Endes tragen alle Menschen Schuld mit sich und müssen das individuell verarbeiten und versuchen, durch Sühne abzuzahlen, inklusive sie selbst. Und das führt dann zu einem Blickwinkel, in dem die Verantwortung und auch die Schuld für den Vernichtungskrieg und den Holocaust nicht in gesellschaftlichen oder politischen Erklärung gesucht wird, sondern metaphysischen und individuellen. Nicht? Mhm. Und dann haben wir in den späten 40ern, 50ern eben große Diskurse über die Macht des Bösen, die irgendwo so da ist. Hitler ist ein Exponent dieses Bösen, aber es ist nicht unbedingt was spezifisch Deutsches, sondern es wird gesehen als eine, ja, die Verwirrung der Welt in der Neuzeit, die Moderne, die die Menschen voneinander trennt und von Gott. Mhm. Und dann dreht sich eben diese ursprünglich ja schon sehr persönlich bewegende Geschichte der Susanne Vogel in der Bundesrepublik häufig in eine Art von Selbstverteidigung der ganzen Gesellschaft.
Das ist faszinierend, diese nach innen in eine Glaubensfrage verwandelte Frage nach der Schuld. Also es ist teilweise natürlich auch, Sie haben es schon erwähnt, verbunden mit dem Gefühl, dass man selber Opfer geworden ist. Also natürlich ist Deutschland 1945 auch in Ruinen. Und trotzdem, was dann der entscheidende Punkt ist, die entscheidende Entwicklung, zumindest dieser frühen Jahre der Bundesrepublik, ist, dass man dann diese Schulddiskussion überführt in eine Verantwortungsdiskussion. Ist das richtig? Also in aller Kürze.
Ja, also was wir sehen ist, in den unmittelbaren Nachkriegsjahren in vielen Städten gibt es schon den Versuch, individuelle Täter schuldig zu machen und zu persönlichen Reparationszahlungen für die Opfer aufzubringen. In München sind das gute Fälle. Das hört sich gut an im Ersten, nicht? Also hier werden die Täter belangt, aber war extrem schwierig. Nicht nur, weil es viel, viel mehr Täter gab als überlebende Opfer, sondern weil das juristisch sehr, sehr schwierig ist und weil die Täter nicht unbedingt das Geld hatten, um den Opfern zu helfen. Das hat sich dann verlagert in einen Transfer, wo die Bundesregierung und Adenauer die Verantwortung übernahmen. Nicht? Also das deutsche Volk, die deutsche Nation, die Bundesrepublik als Nachfolger, rechtlicher Nachfolger des Deutschen Reiches, übernahm dann die kollektive Verantwortung. Und dann haben wir Wiedergutmachung. Also die großen Verträge mit Israel und der Jewish Claims Conference und dann eben auch einer gewissen Zahl von Opfern. Und das kann man kritisch sehen. Historisch würde ich sagen, es ist schwer, sich vorzustellen, wie mehr Wiedergutmachung geleistet hätte werden können, wenn es auf den Einzelbürger angekommen wäre. Also das ist schon gut, dass der Staat da in die Bresche gesprungen ist. Und ich würde auch, es gibt natürlich viel Kritik später, dass bestimmte Opfergruppen ausgeschlossen worden sind, also die Sinti und Roma und Homosexuelle und viele andere und ausländische Juden. Das ist alles richtig. Aber unterm Strich ist es schon beachtlich, wie viel dort geleistet wurde und auch wie wichtig diese juristische und politische Anerkennung für viele Opfer waren, die also jetzt das erste Mal wieder deutschen Boden betraten und sagten, okay, der Staat, die Gerichte erkennen an, dass uns Schuld Verbrechen begangen wurden. Und es gibt einen Modus, der zu Kompensationen und Entschädigungen führt.
Das zumindest für die Bundesrepublik der Fall. Der ganze Fall der DDR, das behandeln Sie auch sehr ausführlich. Da ist es nochmal anders gelagert. Aber wenn wir nochmal ganz kurz bei der Bundesrepublik bleiben, da schreiben Sie an einer Stelle, dass die Adenauer Republik mit dieser Übernahme von Verantwortung und dieser Verstaatlichung auch der Verantwortung, also im Sinne von Wiedergutmachung, so ein symbiotisches Verhältnis von Politik und Moral etabliert hat, was traditionellerweise ganz oft eigentlich als Gegensätze gesehen werden. Also es gibt Realpolitik, da muss man machen, was man machen muss, und dann gibt es Moral, die gesellschaftlich relevant ist. Und ist das vielleicht auch letztlich eine dieser zentralen Schaltstellen, wo so das, was Sie eingangs auch schon beschrieben haben, dieses eigentümlich intensive Verhältnis in Deutschland mit der Moral, diese Moralisierung von Diskursen sozusagen ihren Anfang nimmt?
Ja, haben Sie sehr schön ausgedrückt. Also ich glaube, es gibt den Fehler bei vielen Kommentatoren und Experten, dass sie Moral als eine Insel sehen, die irgendwie losgelöst ist von Politik, wirtschaftlichen Interessen, anderen Interessen. Das ist ganz falsch. Also meiner Ansicht nach, die Moral ist nie unschuldig. Sie kann mobilisiert werden und sie wird eben auch mächtig durch diese Verbindung zu politischen Interessen. Also Wiedergutmachung ist ein guter Fall. Für Adenauer gibt es da gar nicht diese Trennung, eins ist Moral, das andere sind politische Interessen. Das sind wichtige nationale Interessen in der Außenpolitik für deutsche Exporte. Und zusätzlich ist das moralisch richtig. Also warum es nicht beides machen? Und das ist ein Grund, warum die Moral dann auch so häufig so zentral mobilisiert wird, weil sie für viele Dinge eben benutzt werden kann. Also die Opfer sind nicht nur jüdische Opfer und jüdische Überlebende, sondern viele Deutsche setzen sich auch in die Opferrolle hinein. Also die Ausgebombten, die Kriegsversehrten und Ähnlichen. Und da es nicht genügend Ressourcen und Finanzmittel gibt, müssen die miteinander im Wettbewerb um eine Anerkennung in der Gesellschaft kämpfen. Und dazu wird die moralische Legitimation, die moralische Rechtfertigung, wir haben ja eigentlich auch Anrecht, was ist fair? Das sind alles moralische Fragen.
Ja, die sozusagen ganz klare realpolitische Konsequenzen haben. Sie haben auch schon darüber gesprochen, dass die Empathie oder dieses Mitleid erstmal sozusagen nicht Teil der Moral war und dass es eben ab den 50er Jahren tatsächlich auch diese aktiven Versuche gab, das auszuweiten und sozusagen eine Gesellschaft herzustellen, die mehr auf Empathie beruht. Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass das in der philosophischen Debatte seit dem 18. Jahrhundert natürlich ein zentraler Begriff ist. Wie verläuft denn dieser Weg in Richtung Empathie und ist das eigentlich auch sozusagen ein gelungener Weg? Also ist Empathie in jeder Hinsicht die richtige Grundlage für Moral?
Ich glaube, ein entscheidender Punkt in dieser Entwicklung sind die Vertriebenen. Und das wird häufig nicht so richtig verstanden, weil wir alle eine bestimmte Idee von den vertriebenen Lobbys und vertriebenen Politik existieren. Aber in den späten 40ern, frühen 50ern haben diese 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, mit denen muss man irgendwie umgehen. Die werden von vielen Teilen der Bevölkerung, sowohl im Westteil als auch im Ostteil, gar nicht so als Deutsche gesehen und haben keine Stellung, haben keine legitime Position in diesem Land. Und im Zug daraufhin gibt es eben große Versuche von den Hilfswerken, den Vertriebenen selbst und anderen Stellen, eine sogenannte Solidarität des Elends herzuschaffen. Das sind Eugen Gerstenmeiers Worte, der später Bundestagspräsident wurde. Und die Idee ist hier, dass die einheimische Bevölkerung lernen muss, Mitleid und Mitverantwortung zu übernehmen. Und die Vertriebenen sind das erste Beispiel. Das sind letzten Endes die ersten wirklichen Opfer, die wichtig sind. Und das löst eine riesige, also natürlich werden in vielen Bereichen Vertriebene sprichwörtlich vertrieben mit Steinen, die gegen die Kirchentüren geschmissen werden. Aber es gibt eine riesige Freiwilligenwelle, in der Einheimische angetrieben werden, Mitmenschlichkeit zu zeigen und zu helfen mit den Vertrieben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
Wir haben jetzt viel Zeit auch verbracht mit den frühen Jahren, wo aber auch Weichenstellungen gelegt werden, die wichtig sind. Sie haben schon über den Schulddiskurs gesprochen, über die Frage nach der Ausweitung von Empathie und eben auch möglicherweise einer gewissen, Beharrlichkeit eines nach innen gewendeten Blickes. Wenn wir jetzt auch ganz vieles überspringen, was in Ihrem Buch sehr eingängig beschrieben wird, vielleicht so ein bisschen in die Richtung heute gehen. Es gibt ja da einige Themen, die nach wie vor auch mit diesen Erklärungsmustern ganz gut behandelt werden können. Eines ist zum Beispiel die Umwelt, das Umweltbewusstsein, die große Naturverbundenheit in Deutschland, die Sorge um den Planeten, die aber tatsächlich manchmal auch so ein bisschen nach innen gewandt ist in ihrem moralischen Anspruch. Vielleicht wollen Sie dazu noch ein bisschen uns aufklären.
Ja. Also Empathie oder Mitleid, wie es früher hieß, kann ja verschiedene Sachen heißen oder verschiedene Ebenen bedeuten. Also auf der einfachsten Ebene ist Mitleid, ich sehe, dass jemand leidet und stelle mir vor, das könnte mir auch passieren. Das wäre ja schrecklich, wenn mir das passiert. Und dann helfe ich. Jüngere Philosophen wie Martha Nussbaum gehen einen Schritt weiter und die sagen, selbst wenn mir nichts passiert und ich auch annehmen kann, dass mir nichts passieren wird, ist wahres Mitleid, wahre Empathie die Vorstellung, dass wenn es jemandem anderen passiert, der kann ganz auf der anderen Seite der Erde leben und der leidet, dann vermindert es oder sollte es mein eigenes Wohlbefinden vermindern. Einfach die Tatsache, dass es jemandem anderen passiert. Wenn wir das auf die Umwelt anwenden, dann sehen wir deutliche Spannungen im deutschen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten. Es gibt natürlich viele Beispiele, die ich jetzt nennen könnte, vom Recycling, da sind die Deutschen sehr wohl Weltmeister, von den Anfängen der Energiewende, die dann so ein bisschen sich verlaufen hat. Aber was eigentlich interessant ist, ist, dass es diesen weiten Blick häufig nicht gibt. Und das geht bis auf die Daten, also wie Deutschland sich sagt, ob sie nun klimafreundlich sind oder nicht. Das bezieht sich dann auf nationale Daten, die an den Grenzen der Bundesrepublik aufhören, was natürlich irrsinnig ist. Also wir verpuffen Kohle, die bleibt ja nicht nur im Luftraum Deutschland. Und genauso deutsche Exporte und Importe, um Sachen herzustellen, verwickeln uns ja in globale Verhältnisse. Das heißt, was wir machen, wie wir leben, hat globale Auswirkungen. Und das wird häufig gar nicht wahrgenommen. Das heißt, im Umwelt haben wir so eine Dissonanz zwischen auf der einen Seite sehr hohem Umweltbewusstsein, also die Deutschen glauben alle, dass es eine Klimakrise gibt oder fast alle. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Sie glauben auch, dass sie tugendhaft ihr eigenes tun, indem sie weniger Plastikflaschen kaufen und den Müll trennen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns die Zahlen angucken, ist unser Alltag in Deutschland so energieintensiv und so umweltverschmutzend, dass wir einen viel größeren Beitrag zur Klimakrise verantwortlich sind als die meisten europäischen Nachbarn. Und das hat teilweise damit zu tun, dass der Blick eben doch sehr national oder regional oder provinziell, könnte man was sagen, begrenzt bleibt. Also Nietzsche, um noch einen anderen Philosophen reinzuwenden für unsere Zuhörer, Nietzsche hat das schöne Wort erfunden, Fernstenliebe. Wir wissen alle, Nächstenliebe, wissen wir alle, was das bedeutet. Und Nietzsche spekulierte eben, was Fernstenliebe sein könnte. Das heißt, die Leute, die nicht nah an uns sind. Und ich glaube, in der Klimakrise ist das ein extrem aktuelles Thema und Problem.
Die Klimakrise ist auch natürlich ein sehr gutes Beispiel, Sie haben schon gesagt, für diese Frage nach dem Kreis der Größenordnung der Moral, wie weit kann man moralisch gucken? Und genau dieser Widerspruch, der sich durch Ihr ganzes Buch zieht, zwischen dem Versuch, die Moral auszuweiten auf andere, den anderen wahrzunehmen, Empathie zu haben für ein größeres Ganzes und auch eine Verantwortung für ein größeres Ganzes zu übernehmen und dem nach innen gewandten Blick. Und ist es nicht in gewisser Weise bei jeder Moral das Problem, dass es einerseits das gibt, was ich persönlich moralisch tun kann. Also ich kann als anständige Bürgerin durchs Leben gehen und ich kann in Umweltfragen Flaschen trennen oder kein Auto besitzen. Aber es gibt größere Strukturen, die sind mir gar nicht in dieser Art und Weise zugänglich. Und ist das nicht jetzt an diesem Beispiel, aber eigentlich für alle Beispiele so ein bisschen der Widerspruch, in dem das auch immer steht, wenn man über Moral nachdenkt, was sie politisch und gesellschaftlich bedeutet und was sie individuell bedeutet?
Sie haben ganz recht. Und ich hoffe, dass unter den Zuhörern vielleicht auch politisch einflussreiche Zuhörer sind, denn das ist ein Grundproblem. Also wenn wir Nachhaltigkeit predigen, wird die häufig personalisiert. So nach dem Motto, ich als Einzelner sollte tugendhaft sein. Aber das sind natürlich strukturelle Probleme, die wir angehen müssen, wie unser Alltag überhaupt entworfen ist, die Städtepolitik sind, die Kommunen, Bundesebene, das heißt also größere politische Fragen. Und da haben wir so ein bisschen die Naivität, dass wir uns selbst in einem Spiegel angucken, als ob das die eigene Lösung ist. Die Antwort darauf ist nicht, die Moral über den Haufen zu werfen und zu denken, okay, dann zählt persönliche Tugend nicht, sondern anzuerkennen, dass die persönliche Tugend, um wirklich Effekt zu haben, sodass unser Handeln auch wirklich Konsequenzen hat, die wir moralisch hochschätzen, muss verbunden werden mit gesellschaftlichem und politischem Engagement. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wenn wir uns zurückziehen auf so eine persönliche oder protestantische Innerlichkeit, ja, dann fühlen wir uns vielleicht gut, aber letzten Endes retten tun wir damit nicht viel.
Also es muss immer gelingen, diesen Spagat zwischen dem Individuum und dem großen Ganzen herzustellen. Eine grundsätzliche Herausforderung jeder Moral. Und in diesem Buch wird gezeigt, wie das historisch auch der Fall war, in vielen, vielen Etappen in den letzten 80 Jahren von 1942 bis heute. Die Dinge, sie sind geworden und ihre Geschichte, es ist wichtig, sie zu verstehen. Frank Trentmann, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier auf der Buchmesse beim Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.
Und Dankeschön an das Publikum. Ich will gerne auch noch den Titel des Buchs von Frank Trentmann nochmal sagen. Aufbruch des Gewissens, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute. Erschienen ist es beim Fischer Verlag und für kleine Handtaschen ist es eher ungeeignet, aber für lange Herbstabende auf dem Sofa eine unbedingte Leseempfehlung.